Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Es ist der letzte Samstag im Monat und natürlich habe ich auch an diesem 30. Mai eine Geschichte für euch. Und nein, heute nicht nur eine, sondern gleich drei. Und zwar ganz tolle Hörerinnengeschichten von Margarida Steinwacht. Und ich konnte nicht anders, als alle drei Geschichten zu veröffentlichen, nachdem Margarida mir erzählte, dass ihre Frau meine Stimme so gerne zum Einschlafen hört und ein großer Traum für sie wäre, wenn ich Margaridas Geschichten einsprechen würde für sie zum Einschlafen. Also Grüße gehen raus an euch beide auf jeden Fall und vielen, vielen Dank, liebe Margarida, fürs Einsenden deiner Geschichten. Bevor wir allerdings dazu kommen, möchte ich euch natürlich nochmal eben abholen, was Neuveröffentlichungen mit meiner Stimme im vergangenen Monat betrifft. Und da hätten wir No Place Left to Hide von Megan Lally, erschienen beim Audioverlag München, AVM. Und das ist ein wirklich sehr spannender Thriller, kompakt geschrieben, keine Längen. Nichts, was unnötig wäre, erkennt man auch daran, dass der nur knapp über 6 Stunden lang ist. Spannende Geschichte, wirklich Wendungen, die ich nicht erwartet hätte. Und also wenn ihr auf Thriller steht, dann gerne ran da. Dann Coach gegen alle Regeln von Daphne Perry. Eine Ü30 Love Story, sehr witzig geschrieben, hat viel Spaß gemacht, erschienen bei Saga Egmont und zusammen habe ich das Ding gelesen mit meinem Kollegen Frederik Böhle. Dann A Painter's Touch von Rebecca Weiler, erschienen bei Lübbe Audio und gelesen habe ich gemeinsam mit Markus J. Bachmann. Und auch hier ist eine Love Story am Start und Rebeccas Bücher sind ganz besonders, weil sie ganz weich sind und ganz ruhig und ganz, ganz, ganz viel mit einem machen, weil der Fokus liegt eher auf dem Innenleben der Menschen, die in diesen Büchern vorkommen, also innerer Weiterentwicklung, Gespräche, all sowas. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Die Bücher sind einfach ganz weich und so ein Ort zum Wohlfühlen. Also wenn ihr sowas mögt, spreche ich hier mit einer Empfehlung aus für A Painter's Touch von Rebecca Weiler. Dann das kleine böse Buch 5. Ich hatte die Ehre, endlich im neuen kleinen bösen Buch von Magnus Müst gesprochen, zusammen mit Markus Müst, Julian Greis, Ralf Kiewit und Arndt Schmöhle, als Erzählerin Leni dabei zu sein. Und ich möchte euch wirklich wärmstens empfehlen, gerade wenn ihr Kinder habt. Das kleine böse Buch ist wirklich was ganz Besonderes und ich glaube, es lohnt sich fast noch mehr, es zu lesen, sage ich hier ja selten. Einfach weil das kleine böse Buch darauf ausgelegt ist, einem Rätsel zu stellen und dann wandert man quasi so durch die Seiten und springt auch durch die Seiten und in verschiedene Bereiche des Buches und in verschiedenen Bereichen des Buches ist es verschieden aufregend. Also ich fand es wirklich, wirklich cool und ich spreche quasi die Erzählerin, das Mädchen Leni, die anstatt selber zu rätseln eben im Hörbuch dann durch die Geschichte führt. Und zu guter Letzt, Im Morgengrauen, der 4. Teil der Artmeier-Serie von Marc Rabe, kennt vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere von euch. Und da durfte ich Peter Lonzek, der seit Beginn der Reihe Hauptstimme dieser Reihe ist, unterstützen mit ein paar Stündchen aus der Sicht der mysteriösen Cassie X. Genau, und bevor wir jetzt zu den Geschichten kommen, möchte ich mich natürlich nochmal eben bedanken. Und zwar bei Christina, Thorsten und Gordon für die Unterstützung via PayPal im vergangenen Monat. Wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auch monetär tun, indem ihr einen Betrag eurer Wahl via danke@pialiest über PayPal an mich schickt. Darüber freue ich mich sehr. Darüber hinaus natürlich aber auch mit Empfehlungen, mit guten Bewertungen, mit Einsendungen von Geschichten, die ihr selbst geschrieben habt, hier in meinem Podcast. Und vielleicht hört ihr dann eure Geschichte vorgetragen und besounddesignt von mir bald hier bei Pia liest. So, an der Stelle nochmal danke an Margarida. Und jetzt hören wir ihre drei Geschichten. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Macht euch einen schönen Juni und wir hören uns am Ende des nächsten Monats wieder. Eine Welt hinter Glas. Tim war immer derjenige, der uns in solche Abenteuer hineinzog. Für ihn waren verlassene Gebäude wie Schatzkisten. Man musste sie nur aufbrechen, um das Geheimnis darin zu finden. Ich war mehr der Mitläufer, der später sagen konnte, ich war dabei. An jenem Abend war es eine verlassene Klinik am Rande eines kleinen Dorfes. Eine graue Ruine hinter einer Baumreihe, die sich im Wind bog, als wolle sie uns warnen. Schon als Kind hatte ich Geschichten über dieses Gebäude gehört. Seit über 23 Jahren stand es leer. Seit jener Nacht, in der der Leiter, Professor Niemeyer, einfach verschwand. Niemand hatte ihn je wieder gesehen. Zuerst waren es Tiere gewesen. Schafe, die morgens nicht mehr auf der Weide standen. Pferde, die aus verschlossenen Ställen verschwanden. Hunde, die nicht mehr zurückkehrten. Später fehlten Menschen. Ein Mann, der nach der Arbeit nie zu Hause ankam. Eine Frau, von der man nur ihr Fahrrad fand. Sie waren alle fort, ohne Spuren. Das Dorf sprach nicht gern darüber, aber jeder wusste, dass es mit der Klinik begann. Manche sagten, Niemeyer habe dort etwas erschaffen, das gefüttert werden musste, und schließlich sei er seinem Monster selbst zum Opfer gefallen. »Nur kurz reinschauen«, sagte Tim, als wir über den verwilderten Parkplatz schlichen. »Eine halbe Stunde. Wenn's zu gruselig ist, gehen wir.« Das sagte er jedes Mal, und jedes Mal kam ich mit. Das Tor gab widerwillig nach und wir drängten uns durch die schmale Lücke. Drinnen schluckte uns sofort die Dunkelheit. Der Flur hinter dem Eingang war breit, aber voller Schutt. Zerbrochene Fliesen, alte Kabel, Papierstapel, die sich vom feuchten Boden lösten. Unsere Schritte hallten, obwohl wir uns vorsichtig bewegten. Jedes Knirschen klang wie ein Ruf, der durch das ganze Gebäude raste. Die Wände waren mit grauen Flecken überzogen. An manchen Stellen platzte der Putz auf wie offene Wunden. Türen standen schief in den Angeln, einige klafften weit offen, andere schienen nur von Rost gehalten. Über uns hingen Reste von Deckenplatten herab, von denen Wasser tropfte. Es roch nach Schimmel, Staub, abgestandener Chemie und nach etwas Metallischem. »Hier ist alles eingefroren«, murmelte ich. Und tatsächlich, auf einem Tisch im Empfangsraum stand noch eine alte Kaffeetasse, der Inhalt längst zu einer braunen Kruste eingetrocknet. An der Wand hing ein Kalender. Er zeigte eine Waldlandschaft im Herbst. Oktober. An einer anderen Wand, neben dem Empfangstresen, prangte ein vergilbtes Schild. Präparationsabteilung. Der Pfeil zeigte einen Flur entlang, tiefer hinein ins Gebäude. Tim grinste nur und leuchtete mit seiner Taschenlampe in die Dunkelheit. Die Strahlen fraßen sich durch Staubwolken, ließen Schimmelpilze an den Wänden schimmern. Das Gebäude fühlte sich an, als hätte es nie aufgehört, etwas zu beobachten. Dann hörte ich es zum ersten Mal. Dumpfe, metallische Schläge. Ein paar Sekunden später. Und dazwischen ein rhythmisches Trappeln wie Pferdehufe auf Stein. Tim blieb stehen, die Lampe erhoben. »Das kommt von unten«, sagte er mit funkelnden Augen. »Lass uns runter!« Die Treppe ins Untergeschoss führte durch einen schmalen Gang, dessen Wände von Rissen durchzogen waren. Überall hingen Kabel, der Boden war feucht, die Luft stickig. Mit jeder Stufe wurden die Geräusche deutlicher. Ein Schmied, ein Holzfäller, ein Pferdestall, alles gleichzeitig, alles surreal. Wir fanden die Tür zu einem Labor. Auf dem Schild stand Präparationslabor 3. Darunter in krakeligen roten Buchstaben draußen bleiben. Tim grinste wieder und drückte die Klinke. Der Raum war groß, überraschend intakt. Zwei Reihen schwerer Labortische, Regale voller Glasbehälter, alles von einer dicken Staubschicht überzogen. Ich leuchtete mit der Taschenlampe über den Boden. Blätter, Kabel, zerbrochenes Glas, Schutt. Auf einem der Tische lag eine Jacke, dunkel, zusammengefaltet, als hätte sie jemand ordentlich abgelegt. Ich schenkte ihr kaum Beachtung. In solchen Ruinen lag oft Kleidung herum, von Eindringlingen, von Obdachlosen, von wem auch immer. Tim schien sie gar nicht erst zu bemerken. »Olli«, rief Tim leise, »komm mal!« Er stand an einem der hinteren Tische. Darauf lag eine Petrischale. Doch nicht so eine kleine wie aus dem Biounterricht. Stattdessen wirkte sie wie ein riesiges, rundes, gläsernes Becken, bestimmt 50 Zentimeter im Durchmesser. Staub hatte sich wie grauer Schnee darauf gelegt, aber das Innere war klar zu erkennen. Ich dachte zuerst an Ameisen, kleine schwarze Punkte, die sich bewegten, Straßen entlang krochen, winzige Stöcker trugen. Doch dann erkannte ich Dächer, Zäune, einen Brunnen, Pferde und Menschen. Winzige Menschen. »Das ist ein Dorf«, flüsterte ich. Tim beugte sich näher, seine Augen glänzten. »Unfassbar, ein Dorf wie im Mittelalter«. Die Winzlinge bewegten sich zielgerichtet. Einige hämmerten auf Eisen ein, wie das Schmiedegeräusch. Andere hackten Holz. Und am Ende liefen winzige Pferde über Kopfsteinpflaster. Mir wurde übel. »Das ist falsch, Tim. Wir sollten hier raus.« Da blieben einige der Kleinen abrupt stehen. Ein Murmeln lief durch die Menge, eine Welle der Unruhe. Dann hörte ich es, eine hauchdünne Stimme, kaum mehr als ein Wispern. »Geht weg! Verschwindet!« Sie hatten uns gesehen. Ich stolperte einen Schritt zurück. »Hast du das gehört?« Tim nickte, gebannt, als hätte er gerade den Sinn seines Lebens entdeckt. »Sie sprechen, Olli, sie sprechen! Und sie sagen, wir sollen verschwinden!« »Nur eine Minute«, murmelte Tim, die Nase fast am Glas. »Nur eine Minute.« Ich konnte nicht. Die Luft wurde immer dicker, sie nahm mir beinahe den Atem. Ich trat zurück in den Flur, mein Herz hämmerte. »Tim, komm jetzt!« Keine Antwort. Ich ging ein Stück, wartete, dachte, er sei hinter mir, dann drehte ich mich um. Der Gang war leer. »Tim!« Mein Schrei hallte, kam als kaltes Echo zurück. Mir wurde klar, er war mir nicht gefolgt. Ich rannte zurück ins Labor. Vor dem Tisch lag Kleidung, eine Jeans, eine Jacke, Socken, Schuhe. Ordentlich, als hätte sich jemand ausgezogen. Aber Tims Körper war weg. Mit zitternden Händen leuchtete ich in die Schale. Und da war er. Zwischen den winzigen Häusern neben dem Brunnen stand Tim, so klein und einfach bäuerlich gekleidet wie die anderen. Er winkte wild, schrie, seine Stimme verzerrt und dünn. »Olli, hilf mir!« »Nein, nein, nein!« Ich presste meine Hand auf das Glas. Es war eiskalt. »Tim, wie geht das auf?« Die Dorfbewohner schrien jetzt alle durcheinander. »Geh, lauf weg, verschwinde!« Ich versuchte, die Schale anzuheben, aber sie war fest im Tisch eingelassen. Das Glas vibrierte, Haarrisse zogen sich wie Spinnweben hindurch, schwarzer Nebel quoll hervor, kalt, bitter, metallisch. »Nicht!« rief Tim. »Olli, lauf! Ich hol dich da raus!« Der Nebel kroch an meinen Händen hoch, legte sich wie flüssige Kälte um meine Haut. Ich wollte loslassen, aber meine Finger klebten am Glas. Ich spürte, wie die Welt ins Wanken geriet. Der Raum drehte sich, als wollte er mich verschlucken. Die Stimmen schrien, schriller, verzweifelt. »Geh weg, lauf!« Der Nebel erreichte meinen Mund, meine Augen. Ich versuchte zu schreien, aber es kam kein Laut heraus. Mein Körper zog sich zusammen, wurde kleiner, enger, bis der Tisch wie ein Berg über mir aufragte. Als ich wieder klar sah, stand ich neben Tim. Winzig, eingeschlossen unter Glas. Die Stimmen der Dorfbewohner brandeten wie im Sturm um uns herum. Meine Gedanken rasten, suchten nach einem Ausweg, nach etwas, das uns retten könnte. Und da fiel es mir ein. Die Jacke. Auf dem Tisch draußen in der riesigen Welt. Sauber. Neu. Ich sah sie vor meinem inneren Auge, dunkelblau mit hellen Nähten. Plötzlich wusste ich, woher ich sie kannte. Vor vielleicht 3 oder 4 Wochen hatte ich die Meldung in den Nachrichten gesehen. Ein Junge, 16 Jahre alt, verschwunden im Nachbardorf. Auf dem Foto trug er genau diese Jacke. Damals hatte ich gedacht, wieder so eine traurige Nachricht, wie es sie ständig gibt. Jetzt wusste ich es besser. Er war hier gewesen und er war nicht zurückgekehrt. Genauso wenig wie Tim und ich je zurückkehren werden. Moos und Mondlicht. Ich mag die Stunde, in der der Wald den Atem anhält. Das Licht ist dann weich wie die Innenseite einer Muschel und alles scheint näher an mir dran zu sein. Der Geruch der feuchten Erde, das Schweigen der Bäume, der schläfrige Blick meines Katers. Er streicht mir um die Waden. Geh noch ein bisschen, Barnes, sage ich und öffne die Terrassentür. Kühle Luft schwappt ins Zimmer, trägt den süßlichen Duft von Moos herein und das leise, wirkliche Schweigen, das es nur an Abenden gibt, an denen der Mond sich nicht versteckt. Barney schiebt den Kopf hinaus, zögert einen Schlag lang, als lausche er auf etwas, das ich nicht hören kann. Dann gleitet er in die Dämmerung, lautlos, wie ein Gedanke, der sich nicht eingestehen will, dass er längst Wirklichkeit ist. Ich lasse die Tür ins Schloss fallen. Der Fernseher läuft noch, die Bilder sind zu hell, als wären sie für andere Augen gemacht. Ich ziehe mir eine Decke über die Schultern und sinke auf das Sofa. Die Geräusche aus dem Gerät werden zu Watte, dann zu Schichten von nichts und ich gleite weg. Ein Riss, nicht in der Stille, eher in mir. Ein Geräusch, das ich nicht zuordnen kann. Kratzig, hoch, fast wie das Kreischen einer Katze, aber gestreckt, als hätte jemand den Ton in die Länge gezogen, bis er dünn und fadenscheinig wurde. Ich bin schlagartig wach. Draußen ist die Nacht frisch und blau, der Vollmond hängt wie ein Auge über dem Wald. Barney? Frage ich. Meine Stimme ist zu leise für den Raum. Ich stelle den Fernseher aus und das Schweigen kommt mit einem Mal zurück. Schwerer als zuvor. Mit einer Struktur. Ich gehe zur Terrassentür. Mein Spiegelbild steht mir gegenüber. Blass, die Haare verschoben, die Augen zu groß. Ich drücke die Klinke, gehe hinaus. Die Luft ist nass, der Holzboden kalt unter meinen Füßen. Nichts rührt sich, kein Rascheln im Gebüsch, kein Knistern in den Ästen. Der Garten scheint zu lauschen, auf mich, auf sich selbst, auf etwas. Barnes, flüstere ich und pfeife leise. Nichts, nur der Mond, der das Gelb des Mooses an der Fensterbank meines Schlafzimmers milchig färbt. Ich gehe wieder hinein, verriegle die Tür. Bestimmt liegt er drüben in den Brombeeren, denke ich. Und die Gedanken glätten sich, weil sie das tun sollen, wenn man keine Antwort hat. Ich lasse das Wohnzimmer im Dunkeln, gehe ins Schlafzimmer. Das Bett riecht nach Lavendel, meine Lider werden schwer. Ein Schatten huscht am Fenster vorbei, ich reiße die Augen auf, das Herz jagt. Wind, denke ich, eine Wolke vor dem Mond. Ich starre auf die Gardine, sehe ihr zittern, sehe nichts. Dann wieder ein Schatten, deutlich, lang und schmal. Er hat Schultern. Er hat eine Höhe, die nicht zum Fensterrahmen passt. Ich atme nicht. Der dritte Schatten macht, dass mir übel wird. Der vierte lässt mir die Hände kribbeln. Beim fünften hält er an. Er bleibt stehen. Etwas steht da vor meinem Fenster. Nur das Glas zwischen uns. Ich spüre, ohne es sehen zu können, dass es den Kopf dreht, dass es sucht. In mir schnellt etwas hoch, ein alter Reflex, Bewegung in die Küche, Messer, jetzt! Ich heble mich aus der Starre, so leise ich kann, schleiche ich den Flur entlang. In der Küche liegt das große Messer im Holzblock, ich nehme es. Es ist schwer und tröstlich auf eine Weise, die ich mir später nicht verzeihen will. Ich gehe in die Knie, presse mich hinter die Küchentheke. Das Haus atmet, als hätte es Angst. Dann knirscht die Terrassentür. Nicht laut. Ein leises, krankes Aufseufzen von alten Scharnieren. Ich habe die Tür geschlossen. Ich weiß es. Ich hebe den Kopf, nur einen Finger breit, gerade so, dass meine Augen über die Kante sehen können. Das Fenster zur Terrasse zeichnet das gleiche blasse Rechteck wie vorhin. Und die Katzenklappe schaukelt einmal vor, einmal zurück, vor, zurück. Jedes Schwingen zieht einen dünnen Faden aus der Luft, der an meinen Nerven zerrt. Ich warte auf das Geräusch von Pfoten, auf das Klacken kleiner Krallen. Nichts. Nur das Schwingen, das schließlich ausklingt wie ein letzter Atemzug. Barnes, flüstere ich. Es ist mehr Bitte als ein Name. Als die Klappe wieder anstößt, so als würde sie eine Hand berühren, fällt in meinem Kopf ein Schalter. Ich spüre das Messer in meiner Hand, verabscheue es und halte es fester. Auf der Terrasse bewegt sich etwas. Ein Schatten, zögernd, tastend. Ein Mann, denke ich. Ein Mann, der nicht gehen, sondern gleiten kann. Ich krieche zur Arbeitsplatte, taste nach dem Telefon. Es liegt da, wo es immer liegt und ist auf einmal zu schwer. Meine Finger zittern, als trügen sie eine Last, die ihnen nicht gehört. Ich wähle.
Notruf, guten Abend. Was ist Ihr Notfall?
Meine Stimme ist fremd. Hier, ich, mein Name, ich nenne ihn und meine Adresse. Da ist jemand in meinem Garten. Er schleicht herum. Er stand eben vor meinem Fenster. Ich wohne am Waldrand. Ich habe Angst.
Bleiben Sie bitte am Apparat. Ist die Person noch zu sehen?
Ich lehne mich vor. Nichts. Ich sehe ihn gerade nicht. Vorhin war er da, mehrfach. Er ist stehen geblieben.
Sind Türen und Fenster verschlossen?
Ja, also, die Terrassentür ist zu. Aber die Katzenklappe...
Haben Sie eine Alarmanlage?
Nein.
Sind Sie alleine im Haus?
Ich zögere. Ja, nur mein Kater, er ist draußen.
In Ordnung. Die Kolleginnen sind unterwegs. Bleiben Sie bitte im Haus. Schließen Sie sich, wenn möglich, in einen Raum ein. Verlassen Sie das Haus nicht.
Ich nicke, obwohl sie mich nicht sehen kann. Minuten später Blaulicht. Stimmen, Befehle, die nach Routine klingen. Die Polizisten durchsuchen den Garten, den Waldrand. Nichts. Hier war jemand, sage ich mit zitternder Stimme.
Wir glauben Ihnen ja, sagt einer. Vielleicht ein Tier oder der Schatten eines Baumes im Wind.
Als die Tür hinter ihnen zu ist, beginnt es zu regnen. Erst in Fäden, dann dichter, bis die Terrasse glitzert, als hätte jemand Salz darüber gestreut. Ich bleibe in der Küche, das Messer im Schoß. Irgendwann, als der Regen das Haus einschläfert, falle ich in einen flachen Schlaf, das Messer an meine Rippen gedrückt. Ein Geräusch weckt mich. Kein Kreischen, etwas Zarteres. Ein Streichen an meinem Bein, warm, weich, vertraut. Ich blinzle. Es ist hell. Das Weiß eines Morgens, der so tut, als gäbe es nur neue Tage. Barnes, sage ich heiser, und er antwortet, indem er den Kopf gegen meine Wade drückt, als sei er nie weg gewesen. Sein Fell ist nass, richtig nass, als hätte er die ganze Nacht im Regen gestanden, ohne sich zu schütteln. »Na, du Held«, murmle ich, und meine Hand findet die warme Stelle hinter seinem Ohr. Er schnurrt, kurz, gedämpft, schon auf dem Sprung zu etwas anderem. Dann sehe ich sie. Die Abdrücke, ganz deutlich auf den Fliesen, dunkle, feuchte Silhouetten, die sich von der Terrassentür aus durch das Haus ziehen, bis zur Schlafzimmertür und wieder zurück. Nackte Füße, größer als meine. Die Polizisten, denke ich, aber sie waren weder im Haus noch waren sie barfuß. Ich schaue an mir herunter. Ich trage meine Hausschuhe. Erneut rufe ich die Polizei. Sie suchen diesmal das Haus ab. Keine Spuren von Gewalt, keine aufgebrochene Tür, keine fremden Fingerabdrücke. Als sie gehen, kehrt der Regen zurück. Ich hole den Eimer, den Lappen, das Reinigungsmittel. Ich knie mich hin und beginne, die Spuren fortzuwischen. Das Wasser im Eimer färbt sich nicht grau, sondern gelblich. Zwischen den Schmutzpartikeln schwimmen kleine Stückchen von etwas Weichem, Schwammigem. Moos. Gelbliches Moos. So wie das, das an der Fensterbank meines Schlafzimmers wächst. Ich blicke hinüber, an die Stelle, an der Barney so gern liegt, da das Moos so schön weich ist. Ich drehe mich um. Er sitzt im Türrahmen, reglos. Die Augen weit offen, golden und still. Dieses langsame Blinzeln, das immer sagt, ich bin bei dir. Ich gehe zu ihm, kniend, fast ehrfürchtig und streiche ihm über den Rücken. Zwischen seinen Ballen klebt feines, nasses Moos. Eine Spur hängt an einer Kralle, zart wie ein Faden. Mein Atem stockt. Er blinzelt noch einmal, nicht langsam, sondern unendlich langsam. Und ich sehe, wie sich etwas hinter seinem Auge bewegt. Wie ein Puls, wie ein Schimmer, der nicht zu ihm gehört. Dann höre ich es wieder. Das leise Schaukeln der Katzenklappe vor,
zurück, vor, zurück. Ich sehe hin, aber sie bewegt sich nicht, und doch höre ich sie, im selben Rhythmus wie mein Herz. Draußen atmet der Wald wieder, diesmal im Gleichklang mit meinem Haus. Und als der Kater den Kopf hebt, höre ich ein zweites Schnurren. Aus der Wand, aus dem Boden, unter meiner Haut. Ich flüstere: Alles gut, Barnes. Doch meine Stimme klingt nicht mehr wie meine. Er schnurrt und etwas antwortet, tief in ihm, langsam, hungrig. Jäger der Nacht. Ich hatte mir eingeredet, dass es nur eine Schreibblockade war. Als wäre so etwas harmlos. Als wäre es einfach nur ein leerer Kopf, ein paar schlechte Tage, ein bisschen zu viel Kaffee und zu wenig Schlaf. Aber eine echte Schreibblockade ist kein leerer Kopf. Sie ist eher wie ein zugemauerter Raum. Du weißt, dass da irgendwo noch etwas ist. Wörter, Bilder, Gedanken, ganze Sätze vielleicht. Aber du kommst nicht mehr an sie heran. Alles in dir klopft von innen gegen die Wände und draußen sitzt die Stille und tut so, als wäre nie etwas da gewesen. In der Stadt war es zuletzt unerträglich geworden. Das Telefon, die Mails, Deadlines, diese freundlichen Nachfragen, die gar nicht freundlich waren, weil alle dasselbe meinten. Wann kommt endlich etwas Neues? Ich konnte irgendwann nicht einmal mehr das Klacken meiner Tastatur hören, ohne dass sich in meinem Brustkorb alles zusammenzog. Also tat ich, was Menschen wie ich in solchen Momenten gern für eine kluge, naturverbundene Entscheidung halten. Ich mietete eine Hütte im Wald. Abgelegen, still, kein Empfang, sagte die Anzeige. Nur Natur, Ruhe und die Möglichkeit, wieder zu sich selbst zu finden. Im Nachhinein glaube ich, dass schon dieser Satz eine Warnung war. Die Hütte lag am Ende eines schmalen Forstwegs, umgeben von hohen Kiefern, Fichten und dunklen Tannen, die so eng standen, als würden sie sich gegenseitig etwas zuflüstern. Das Holz der Veranda war alt und an den Rändern grau geworden. Hinter dem Haus begann direkt der Wald. Keine Wiese, kein Garten, kein freundlicher Übergang, nur Bäume, direkt dahinter, wie eine Mauer aus Stämmen und Schatten. Am ersten Tag redete ich mir ein, genau das zu brauchen. Am Abend saß ich mit einer Decke um die Schultern und meinem Notizheft auf der Veranda. Die Luft war kühl geworden, obwohl der Tag warm gewesen war. Es roch nach Harz, feuchter Erde und diesem dunklen, fast süßlichen Geruch von altem Moos und morschem Holz. Irgendwo knackte ein Ast, weiter weg raschelte etwas im Unterholz. Ich starrte auf die leere Seite. Nichts. Nicht einmal ein brauchbarer erster Satz. Nicht einmal ein Wort. Dann hörte ich den Ruf. Ich hob den Kopf so abrupt, dass mein Nacken knackte. Der Laut kam aus dem Wald, tief, rund, voll. Kein scharfes Kreischen, kein flatteriges Nachtvogelgeräusch, sondern etwas Schweres, Altes. Ein Laut, der nicht nur durch die Luft ging, sondern durch den Boden. Diesmal näher. Ich stand auf und trat bis an das Geländer der Veranda. Zwischen zwei dunklen Stämmen, dort, wo die Dämmerung bereits fast schwarz war, saß er. Ein Uhu. Er saß auf einem niedrigen Ast und war so still, dass er beinahe nicht lebendig wirkte. Nur seine Umrisse hoben sich gegen das letzte fahle Licht ab. Der breite Körper, die Federohren, der schwere Kopf und seine Augen. Ich konnte die Farbe nicht erkennen, aber ich spürte, dass er mich ansah. Nicht beiläufig, nicht tierhaft neugierig, direkt. Es war ein Blick, der zu bewusst wirkte. Mir lief eine Gänsehaut über die Arme. »Na toll«, murmelte ich mehr zu mir selbst als zu ihm. »Ein gruseliger Waldkauz auf Steroiden.« Der Uhu rührte sich nicht, dann rief er wieder. Es war albern, aber in mir wuchs sofort dieses unangenehme Gefühl, der Laut sei nicht einfach nur ein Laut. Als würde da nicht irgendein Vogel in den Wald hineinrufen, sondern etwas ganz Bestimmtes meinen. Ich setzte mich wieder hin, zog die Decke enger und zwang mich, auf mein Heft zu schauen. Eine Minute, vielleicht zwei, dann kam das Geräusch wieder. Nicht der Ruf, etwas anderes. Ein schleifendes Scharren, ganz kurz nur, so als würde etwas mit trockenen Füßen über Holz kratzen. Ich sah zur Hüttentür. Nichts. Als ich wieder zum Waldrand blickte, war der Ast leer. Mir zog sich der Magen zusammen. Ich hätte schwören können, dass ich kein Flattern gehört hatte. Kein Auffliegen, keine Bewegung. Dann kam der Ruf wieder. Tiefer im Wald. Ich spürte, wie sich mein Rücken langsam anspannte. Vielleicht klingt das irrational und war es wahrscheinlich auch. Aber in diesem Moment hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass der Uhu nicht einfach weggeflogen war, sondern gewartet hatte, bis ich hinsah und sich dann absichtlich weiter zurückgezogen hatte. Ich lachte nervös über mich selbst. Dieses helle, falsche Lachen, das im Dunkeln sofort wie eine schlechte Idee klingt. »Du bist zu lange in der Stadt gewesen«, sagte ich in die leere Luft. »Du verarbeitest hier einfach nur Stress.« Ich klappte das Notizbuch zu. Und genau in diesem Moment hörte ich ganz deutlich einen Schritt im Wald. Nicht das Trippeln eines kleinen Tieres, nicht das Hüpfen eines Hasen. Einen Schritt. Langsam. Schwer. Dann noch einen. Ich erstarrte. Es klang, als würde jemand barfuß über nasses Laub gehen. Ich stand auf. Mein Herz schlug jetzt so laut, dass ich meinen Puls im Hals spürte. »Hallo?« Keine Antwort. Natürlich keine Antwort. Stattdessen wieder dieser Ruf. Weiter hinten, tiefer zwischen den Bäumen. Es ist schwer zu erklären, was dann mit mir passierte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich jemand hypnotisierte oder einen Zauber wirkte. Es war viel banaler und darum viel schlimmer. Ich hatte plötzlich den vollkommen unvernünftigen, aber übermächtigen Drang, dem Laut nachzugehen. Nur kurz, dachte ich. Nur bis zum ersten Baum. Nur sehen, wo er sitzt. Ich zog nicht einmal die Schuhe an. Ich ging einfach die Stufen hinunter, mit meinen dünnen Hausschuhen, die sofort feucht wurden. Das Gras war kalt, das Moos gab unter meinen Sohlen nach. An der Grenze des Waldes blieb ich noch einmal stehen. Hinter mir die Hütte, vor mir die Dunkelheit. Ich hätte umdrehen können, ich hätte es tun sollen. Also ging ich weiter. Zwischen den ersten Stämmen war die Luft sofort anders. Kälter, feuchter, schwerer. Der Geruch von Erde stieg so stark auf, als hätte jemand den Boden aufgerissen. Überall hingen Schatten zwischen den Ästen. Und obwohl noch vor wenigen Minuten Restlicht dagewesen war, schien der Wald es vollständig verschluckt zu haben. Ich hörte meinen eigenen Atem. Zu schnell, zu flach. Einmal blieb ich mit dem Hausschuh an einer Wurzel hängen und fing mich gerade noch an einem Stamm ab. Die Rinde war nass und rau und so kalt, dass ich erschrocken die Hand zurückzog. Dann hörte ich es wieder. Nicht vor mir, rechts von mir. Ein Rascheln. Ich fuhr herum. Nichts. Nur ein Dornbusch, ein halb umgestürzter Stamm und dahinter dichte Schwärze. Jetzt links. Mein Herz sackte mir förmlich in die Knie. Ich drehte mich wieder. Der Laut sprang. Nicht, als würde das Tier sich bewegen, sondern als würde der Wald selbst entscheiden, aus welcher Richtung er jetzt kommen sollte. Plötzlich war mir nicht mehr klar, wo die Hütte lag. Ich stand still und versuchte, mich zu orientieren. Hinter mir musste doch die Veranda, das Licht, der Weg sein, aber zwischen den Bäumen sah alles gleich aus. Schwarze Stämme, schwarzer Boden, schwarze Luft. Da hörte ich etwas atmen. Ganz nah, nicht laut, aber tief, feucht. Schabender als menschlicher Atem. Ich konnte mich nicht sofort umdrehen. Es war, als hätte mein Körper für einen Moment beschlossen, lieber zu sterben, als sich zu bewegen. Langsam wandte ich den Kopf. Zwischen zwei Bäumen stand etwas. Zuerst erkannte ich nur Höhe, dann Form, aufrecht. Menschlich, groß, vielleicht größer. Es trat einen halben Schritt nach vorn und etwas in mir begann zu schreien, obwohl mein Mund noch geschlossen war. Die Beine waren falsch. Nicht nur tierisch, falsch. Sie bogen sich nach hinten, viel zu stark, endeten in dunklen, gespaltenen Hufen, die glänzten, als wären sie nass. Über den Schenkeln hing dichtes, schwarzes Fell, verfilzt und voller Dreck, als hätte das Wesen im Schlamm geschlafen oder sich in etwas Verwestem gewälzt. Der Oberkörper war breit, fast menschlich, aber zu lang. Die Arme reichten weit hinunter, viel zu weit, und die Hände, Gott, diese Hände. Keine Hände, Pranken. Lange, knochige Finger, deren Nägel zu gelblichen, gebogenen Klauen ausgewachsen waren. Der Kopf war das Schlimmste. Nicht eindeutig Tier, nicht eindeutig Mensch. Als hätte sich beides ineinander verschoben und wäre im Falschen stehen geblieben. Unter dem strähnigen Fell sah ich Haut. Graue, gespannte Haut. Die Nase zu flach, der Mund zu breit und die Augen, sie leuchteten. Nicht wie reflektiertes Licht, nicht wie Tieraugen im Schein einer Lampe. Sie glühten von innen. Ein krankes, gelbliches Licht, das ganz still in den Höhlen stand. Das Wesen sah mich an. Und dann lächelte es. Ich weiß bis heute nicht, wie ich dieses Lächeln beschreiben soll, ohne dass es harmloser klingt, als es war. Es war nicht wütend, nicht hungrig, nicht einmal aggressiv. Es war erfreut. Als hätte es genau auf mich gewartet. Mein Schrei blieb zuerst in mir stecken. Ich wich zurück, stolperte über eine Wurzel und riss mir an einem Ast die Hand auf. Schmerz schoss durch meine Finger, heiß und scharf. Ich spürte das Blut, aber es war egal, alles war egal, außer dieser Gestalt, die jetzt den Kopf schief legte wie ein neugieriger Hund. Dann machte sie einen Schritt. Der Laut des Hufes auf dem Waldboden war dumpf und schwer. Noch einen, noch einen, und mit jedem Schritt wurde mir klarer, dass an diesem Ding nichts Überstürztes war. Es hatte keine Eile. Es wusste, dass ich nicht wusste, wohin ich fliehen sollte. Der Ruf explodierte plötzlich über mir, so laut, dass ich zusammenzuckte. Die Kreatur riss den Kopf hoch. Zum ersten Mal wirkte sie nicht erfreut, sondern gereizt. Ihre Lippen verzogen sich und ein Geräusch kam aus ihrer Kehle. Ein heiseres, feuchtes Knurren, das klang, als würde jemand nasse Steine gegeneinander reiben. Dann begann sie zu rennen. Nicht wie ein Mensch, nicht wie ein Tier. Zu schnell. Die langen Arme schlugen mit, die Hufe rissen Erde auf und dieses grauenhafte Mischwesen kam direkt auf mich zu. Jetzt konnte ich den Geruch wahrnehmen. Nasses Fell, Moder, altes Blut und etwas Süßliches, Verdorbenes, wie Fleisch, das zu lange warm gelegen hat. Ich schrie und fiel rückwärts. Mein Hinterkopf schlug gegen den Boden. Sterne platzten vor meinen Augen auf. Die Gestalt war schon über mir. Ich sah die Klauen, den aufgerissenen Mund, Reißzähne, nicht nur vorne, überall. Zu viele Zähne für ein normales Maul. Und dann kam aus der Dunkelheit ein Schatten herab. Groß, lautlos, gewaltig. Ein Schlag aus Federn und Krallen. Der Uhu traf das Wesen frontal am Kopf. Das Kreischen, das daraufhin den Wald zerriss, war das schlimmste Geräusch, das ich je gehört habe. Es war nicht tierisch, es war nicht menschlich. Es war, als würden zwei Stimmen zugleich schreien. Eine hohe, gellende und eine tiefe, röchelnde. Die Kreatur taumelte zur Seite. Der Uhu stieß erneut zu, riss mit den Fängen in das Gesicht des Wesens, schlug mit den Flügeln, groß und dunkel und wild, viel größer als ein Uhu in meinem Kopf jemals gewesen war. Die Gestalt fiel auf alle Viere. Dann begann sie sich zu verändern. Es geschah nicht glatt, nicht magisch, nicht elegant. Es war ein Krampf. Der Rücken bog sich mit einem trockenen Knacken durch. Knochen verschoben sich sichtbar unter Fell und Haut. Die Arme zuckten zurück, verkürzten sich, während die Schultern in einer Bewegung einsanken, die so falsch aussah, dass mir übel wurde. Die Finger verschmolzen nicht, sie schienen sich vielmehr einzeln zu brechen und in Form zu zwingen. Das Maul schob sich nach vorne, dann zurück, dann wieder vor, als könnte es sich nicht entscheiden, was es sein wollte. Das Wesen heulte dabei ununterbrochen. Ein langes, weinendes, hasserfülltes Geräusch. Fell spross dichter über den Körper, die Hufe blieben, der Hals wurde schmaler. Die Gestalt sackte zusammen, bäumte sich noch einmal auf und lag schließlich keuchend auf dem Laub. Ein Reh. Fast. Zu groß, zu mager, das Fell struppig und dunkel vor Nässe. Die Flanken zitterten. Dann hob es den Kopf. Die Augen glühten noch immer. Und als sich die Lefzen anhoben, sah ich die Zähne. Reißzähne. Lang. Schmal. Unnatürlich weiß. Mir wurde kalt bis auf die Knochen. Der Uhu saß auf einem niedrigen Ast über ihm, die Flügel halb ausgebreitet, als wäre er bereit, wieder anzugreifen. Er wirkte jetzt nicht mehr einfach nur wie ein Vogel, eher wie etwas, das in dieser Dunkelheit seinen festen Platz hatte. Etwas, das genau wusste, was da vor ihm lag. Das Reh, oder was immer es wirklich war, sah erst den Uhu an, dann mich. In diesem Blick lag ein so klarer Hass, dass ich am ganzen Körper zu zittern begann. Dann sprang es auf und verschwand mit einem einzigen Satz zwischen den Bäumen. Kein Rascheln, kein weiteres Geräusch, einfach weg. Der Wald war still. Nicht friedlich still, die Art von Stille, die bleibt, wenn etwas Schreckliches gerade aufgehört hat und man noch nicht weiß, ob es wirklich vorbei ist. Ich lag keuchend auf dem Boden und starrte nach oben. Der Uhu drehte langsam den Kopf und sah zu mir herunter. Seine Augen waren groß, rund und vollkommen wach. Kein Zorn, keine Wärme, keine Grausamkeit, nur Aufmerksamkeit. Dann stieß er seinen Ruf aus, ein einziges Mal. Und plötzlich verstand ich. Er hatte mich nicht gerufen, nicht gelockt, nicht in den Wald geführt. Er hatte versucht, mich aufmerksam zu machen, schon die ganze Zeit, auf etwas, das mich längst bemerkt hatte. Etwas, das dort draußen zwischen den Bäumen auf zwei Hufen und mit einem menschlichen Lächeln gewartet hatte. Der Uhu hob ab, lautlos wie beim ersten Mal. Seine Schwingen strichen nur einmal durch die Luft, dann war er zwischen den Stämmen verschwunden. Ich weiß nicht mehr, wie ich zurück zur Hütte gekommen bin. Ich erinnere mich nur an Splitter. Meine aufgeschürften Hände, den Geschmack von Blut im Mund, die Veranda, die Tür, den Schlüssel, der mir zweimal aus den Fingern fiel. Ich verriegelte alles, zog die Vorhänge zu und schob sogar den kleinen Küchentisch vor die Tür, obwohl ich wusste, wie lächerlich das war. Die ganze Nacht saß ich wach auf dem Bett und lauschte. Einmal hörte ich etwas vor dem Fenster vorbeistreifen, ein anderes Mal ein kurzes, trockenes Klacken auf den Brettern der Veranda, wie ein Huf. Ich sah nicht nach. Gegen Morgen, kurz bevor es hell wurde, hörte ich ein letztes Mal den Ruf des Uhus. Weit weg. Am nächsten Tag fuhr ich sofort nach Hause. Später redete ich mir lange ein, dass ich gestürzt war, mir den Kopf gestoßen hatte, dass die Dunkelheit und die Erschöpfung und meine völlig überreizten Nerven mir etwas vorgespielt hatten, bis ich meine Hausschuhe reinigen wollte. An der Sohle des linken klebte schwarzes Fell. Grobes, drahtiges Fell. Seitdem höre ich manchmal nachts einen Uhu rufen. Selbst hier in der Stadt, zwischen Beton und Straßenlaternen, hoch oben aus irgendeiner unmöglichen Dunkelheit. Und jedes Mal gehe ich sofort vom Fenster weg, denn ich habe nur eine Sache wirklich gelernt. Wenn ein Uhu nachts ruft, dann nicht immer, weil er da ist. Manchmal ruft er, weil noch etwas anderes da ist.